Sven Drühl ist Remixer der Kunst. Vorhandene Kunstwerke interpretiert der Künstler neu und greift dabei auf ungewöhnliche Techniken, Motive und Materialien zurück. Passend heißt seine aktuelle Ausstellung in der Galerie am Markt in Schwäbisch Hall Interpretation, die noch bis zum 17. November zu sehen ist. Auch zur Langen Kunstnacht am 12. Oktober hat die Ausstellung geöffnet. Radio Störfunk sendet an diesem Abend, umgeben von den Werken Drühls, live aus der Galerie des Kunstvereins. Miro Ruf sprach für Focus Südwest mit dem Doktor der Wissenschaften über Kunst als Spiel der Möglichkeiten, Neonlicht und den uniformierten Künstler. Mehr Informationen unter www.kvsha.de.
Sven Drühl, über Sie wird geschrieben, auch über die Ausstellung, Sie begreifen Kunst als Spiel der Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten schöpfen Sie aus?
Die Möglichkeiten, dass ich einen hemmungslosen Zugriff haben kann und mir einfach alles einverleibe in meinen Stil, was ich vorfinde. Und das ist dann eben auch so, dass ich zum Beispiel Caspar David Friedrich einfach benutze. Das wäre früher nicht so denkbar gewesen, dass man sagt, ja, super Bild von Caspar David Friedrich oder Ferdinand Hodler, ich male das nochmal. Das mache ich einfach. Es geht aber überhaupt nicht um eine Kopie, sondern es geht schon um ein Arbeiten mit dieser Vorlage, so wie andere Künstler mit Fotos arbeiten.
Sie bedienen sich dabei oft, wie Sie schon gesagt haben, von Personen aus der Kunstgeschichte. Wie gehen Sie da vor oder was dient Ihnen als Vorbild, das zu remixen, wenn man das so bezeichnen will?
Das ist schon so eine Mixtur aus bekannt und unbekannt. Also viele Dinge nehme ich, weil dann ein ganzes Referenzsystem aufgeht. Wenn man Caspar David Friedrich nimmt oder Ferdinand Hodler, dann stehen die ja schon im Kunstdiskurs für eine ganz gewisse Tradition. Und dann macht es mir sehr viel Spaß, zum Beispiel im Fall von Caspar David Friedrich zwei Handzeichnungen zu nehmen, die bei Friedrich 30 Zentimeter groß sind, und daraus 4,80 Meter große schwarze monochrome Gemälde zu machen. Und dann gibt's auch oft noch mal so ein fast Privatscherz, dass Friedrich zum Beispiel die Zentralperspektive gerne vermieden hat, und dann morph ich die eben so ineinander, dass es dann wieder eine Zentralperspektive hat.
Wurden Sie eigentlich oder werden Sie kritisiert für diese Art von Kunst, Sachen zu remixen, die es eigentlich schon gibt?
Nee, kritisiert eigentlich nicht, weil es in der Kunst da schon eine lange Tradition gibt. Also es gibt zum einen sogar den Begriff Appropriation Art, das heißt Kunst der Aneignung, wo Künstler sich auf andere Kunstwerke beziehen. Das gibt es irgendwie seit den 70er Jahren ziemlich häufig. Und ansonsten gibt es ja sowieso diese Bildtradition ikonografisch. Also schon Lukas Cranach hat letztlich ein Motiv von Hieronymus Bosch nachgemalt, dann in seinem Stil. Aber das Motiv ist ausgänglich genau das Gleiche. Insofern stehe ich da schon fast in so einer alten Werkstatttradition, dass man sich der Motive einfach bedient und sie nochmal macht, aber dann eben mit der eigenen Handschrift versehen. Und bei mir geht es darum, dass ich viele Dinge ja auch kombiniere, also die Bäume von Hodler mit den Bergen von Friedrich, aber dann eben steht auch noch eine Architekturskizze hinten rechts und die ist dann von einem zeitgenössischen Architekten. Also so wird es dann so ein Konglomerat und eine neu zusammengestellte Landschaft, die es so nicht geben kann, aus Bezügen aus der Kunstgeschichte.
Die Ausstellung heißt Interpretationen oder Interpretation. Also stellen Sie den Zusammenhang her, wie passt das auf die Ausstellung?
Naja, das ist fast schon erklärend, ne? Interpretation ist natürlich, dass jedes dieser Bilder eine Interpretation der kunstgeschichtlichen Vorlagen darstellt. Insofern ist ja fast zu deutlich der Titel. Aber ich habe auch schon Titel gehabt, 2002 hieß mal was Remix oder so, das gibt's dann schon auch, weil ich schon nicht künstlich wegführen will. Also ich zeige schon, was ich mache, so wie ja auch die Bildtitel immer auf den verweisen, den ich verwendet habe. Also wenn dann ein EH steht, dann heißt das Ebert Havekost, ein Maler meiner Generation. So mache ich immer transparent, worum es sich dreht. Und bei dem Titel ist es dann auch genau das.
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Besucher und Besucherinnen die Bilder nicht mehr interpretieren müssen, sondern die von ihnen schon vorinterpretiert wurden und so fertig sind?
Nee, das eigentlich nicht, weil ich gebe ja keine Interpretationsmuster vor, und dass es sich immer auf Dinge bezieht, die es schon gibt, das ist gar nicht so wichtig, weil ich die so in meinen eigenen Stil hole, dass die Leute einfach so wieder davor stehen können und irgendeine Bilderfahrung haben. Wer dann einsteigen möchte in dieses Konzeptuelle, dass es da mitschwingt, der kann das dann gerne tun, und dann gibt es eben vielleicht noch ein weiteres Feld, das sich öffnet, indem man Bezüge sieht und auf einmal guckt, okay, bei Edmund Carnold ist es eine kleine Handzeichnung, die der nur angefertigt hat für ein großes Gemälde als kleine Skizze. Bei mir wird diese Skizze zu einem 2 Meter großen schwarzen monochromen Bild. Dann kann man anders einsteigen, aber es hat schon immer auch diese Verführungsqualität, dass auf den ersten Blick gibt's schon schöne Bilder, die nicht völlig verstören oder so. Es geht nicht um Provokation, sondern die Provokation ist dann die theoretische dahinter. Erstmal kann man einsteigen und das Bild einfach schön oder gut finden oder interessant gemacht, weil meine Materialität ja eine völlig andere ist als bei herkömmlicher Malerei. Das heißt, die Ebene der Interpretation überlasse ich schon noch den Betrachtern.
Sie arbeiten ja mit ganz vielen verschiedenen Materialien auch, also sehr interdisziplinär oder intermediär. Ist das auch irgendwie ein Tribut zu unserer heutigen Zeit, dass ja alles irgendwie gleichzeitig gemacht wird? Also Stichwörter jetzt Multitasking, Crossmedial, alles vermischt sich. Das hat es ja früher auch nicht so gegeben.
Ja, nee, das ist nicht meine Triebfeder, darauf abzuzielen. Für mich war es einfach interessant, wenn ich schon sowas mache wie in der Regel Landschaft oder Architekturmalerei, dann ist das ja als erstmal sehr banal besetztes Feld, weil man denkt, meine Güte, heute gibt's andere Probleme und als Künstler kann man sich mit anderen Dingen auseinandersetzen. Aber mich hat immer gereizt, an diesen Themen weiterzuarbeiten. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich schon im Museum bin, dann stehe ich irgendwie meistens doch wieder vor diesen alten Landschaftsbildern, wollte also damit arbeiten. Und dann habe ich aber gedacht, wenn ich schon so Motive, die sehr besetzt sind und sehr klassisch sind, dann kann ich die nicht klassisch malen. Also muss ich mit dem Material komplett anders gehen. Und das wäre dann mehr der Bezug zu heute, dass ich eben mir Materialien suche, die nicht Malereimaterialien sind. Natürlich ist noch Ölfarbe drin, aber es gibt eben auch diese Autolacke, die im Liegen aufgetragen werden. Es gibt das Silikon aus dem Baumarkt, das wirklich aus der Spritze aufgetragen wird, womit ich diese Outline, also diese Grundlinie, wie ein Zeichnungsgerüst auf das Bild setze. Dann gibt's die Übersetzung in Neonröhren, also Grundlinien, die dann zu Licht werden letztlich. Das ist dann schon, was mich gereizt hat, wie ich mit diesem Thema Bergarchitektur und so noch anders umgehen kann.
Zum Neonlicht, gibt's da eine besondere Geschichte oder Zuneigung? Warum mit Licht arbeiten? Das gibt's ja auch nicht so häufig und es ist ja auch ein Gegenstand unseres alltäglichen Lebens. Oder wenn man sich in Städten bewegt, sieht man überall die Reklame in dem Neonlicht, aber jetzt so typische Ölgemälde sieht man nicht in der Öffentlichkeit hängen. Also das ist ja schon...
Ja, das ist was anderes, genau. Also es ging mir schon darum, die Malerei zu verlassen. Also ich hatte weiße Gemälde gemacht, wo nur noch eine Silikonlinie drauf ist, und habe gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich schon keine Malerei mehr. Der nächste Schritt wäre aber eben überhaupt kein Silikon oder keine Farbe mehr zu benutzen. Und dann war eben diese Idee, das in Neonröhren zu übertragen. Und also einerseits Schritt aus der Malerei, andererseits Schritt in so eine Art Werbeästhetik, wobei sie jetzt nicht so quietschig sind wie Apothekenschilder oder sowas, aber man denkt natürlich sofort an Sachen, die im öffentlichen Raum sind, also von Schriftzügen über große Embleme von Firmen. Und dann dachte ich, okay, also sowas wie das Eismeer von Friedrich oder eine Alpenlandschaft kann man genauso wie so ein Icon werden lassen durch dieses Strahlen. Es kriegt natürlich eine ganz tolle Stimmung, also insofern kann man einen Ausstellungsraum super bespielen, wenn der ganz in Blau leuchtet, wenn ich ein türkises oder blaues Neon benutze. Aber andererseits wird das Bild auch unglaublich stark und unglaublich präsent. Es schießt sogar alle anderen Bilder in dem Raum weg. Also ich kann dann in so einem Raum meistens keine farbige Arbeit daneben hängen, weil die sieht dann nicht mehr farbig aus. Insofern ist das eine ganz schöne Art, wieder den Blick auf dieses Pseudo-Gemälde zu lenken. Das war auch die Idee, dass es einfach sehr kräftig wird in der Wirkung.
Sie haben auch als Kunstwissenschaftler promoviert zu dem Thema der uniformierte Künstler. Ganz kurz und prägnant, zu was für einem Ergebnis sind Sie dazu gekommen? Was soll das sein, der uniformierte Künstler?
Nee, ich habe da sehr speziell geguckt, wo gibt's Uniformitätsprozesse in der Kunst, die ja eigentlich erstmal der Idee von Kunst und Originalität und Individualität widersprechen. Und dann gibt es schon Leute, die ganz gezielt versucht haben, diese Individualität und Originalität zu unterlaufen, indem sie sich uniformieren. Es gibt eine Künstlergruppe, die heißt eToy aus der Schweiz. Da sind dann alle Künstler gleich rumgelaufen, alle eine Glatze, eine orangene Bomberjacke. Also sie waren gar nicht unterscheidbar mit schwarzer Sonnenbrille und haben dann auch keine individuellen Künstlernamen mehr gehabt, sondern hießen dann Agent Tsai, Agent Orange oder irgend sowas. Und das war dann schon das Spiel mit der Auflösung von so einer Künstleroriginalität. Und da kann man dann viel zu finden. Da gibt es verschiedene Künstlergruppen und es gibt dann auch die individuelle Künstleruniform, die quasi durch immer das Gleiche anziehen, sowas wie eine Uniform ergibt. Bei Boys, also immer der Hut, diese Weste. Also es gibt so Attribute, heute Jonathan Mese immer im Adidas-Anzug, wo dann aber dadurch so eine Marke etabliert wird. Und sowas kann man natürlich super theoretisch untersuchen.